ARD.
Wir haben einen Papst. Weißer Rauch kam gestern am Donnerstag aus dem berühmtesten Schornstein der Welt und signalisierte, die Kardinäle haben entschieden.
Habemus Papam.
Die Kardinäle. Alles Männer aus der Führungsebene sozusagen, die einen Mann aus ihrer Mitte wählen, einen über 60 ohne Kinder, dessen Wort dann Gewicht hat für Katholiken in der ganzen Welt, für deren Lebensführung, Sexualität, Weltanschauung.
Kann man das im Jahr 2025 noch so bringen? Ist das noch zeitgemäß? Und warum ist die Berichterstattung über die Papstwahl in großen Teilen so unkritisch? Das ist eines unserer Themen diese Woche bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und seit über 20 Jahren befreundet. Wir sind gern gut informiert, aber selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der letzten 7 Tage.
Wir schauen in dieser Woche auch nach Gaza, denn in Gaza ist Krieg, immer noch und immer heftiger. Bomben fallen, Menschen sterben und man fragt sich, was kann man da eigentlich noch kaputt machen? Gefühlt liegt der ganze Gazastreifen doch schon in Schutt und Asche. Menschen hungern und die humanitäre Katastrophe, sie ist längst eingetreten.
Und dann kommt Anfang der Woche noch diese Nachricht. Das israelische Militär will den Gazastreifen jetzt dauerhaft besetzen. Will die palästinensische Bevölkerung im Süden zusammentreiben, ihnen ein Minimum an Nahrung zur Verfügung stellen und dazu ermutigen, auszureisen.
Die Idee ist, dass im Süden des Gazastreifens, in Rafah an der Grenze zu Ägypten, 3 Sammelstellen eingerichtet werden sollen. Und an diesen Stellen soll dann das Essen für die Bevölkerung ausgeteilt werden.
Es ist ein grausamer, ein brutaler Plan und er würde zumindest vorerst das Ende der palästinensischen Selbstverwaltung im Gazastreifen bedeuten. Also wie ernst ist das gemeint und was hat die israelische Regierung da im Detail vor?
Außerdem gucken wir auf die ersten Tage von Neukanzler Merz und fragen uns, welche Figur er so auf internationalem Parkett macht.
Für all diese Themen haben wir uns für 7 Tage wach durch alle Nachrichtenbeiträge, Interviews, Meinungsartikel geklickt, die wir so in die Finger kriegen konnten, um das Wichtigste und Interessanteste der letzten Woche für euch zusammenzutragen.
Habemus Papam.
Der weiße Rauch stieg auf. Jubel auf dem Petersplatz. Am Donnerstagabend ist der neu gewählte Papst dann auf dem Balkon erschienen, auf der Benediktionsloggia vom Petersdom in Rom.
La pace sia con tutti voi.
Der Friede sei mit euch allen.
Leo der 14. nennt sich der neue Papst. Was die Namenswahl aussagen soll, dazu kommen wir später noch. Aber was keiner erwartet hat, es ist ein US-Amerikaner geworden. Mhm. Heißt Robert Prevost und es hat niemand darauf gewettet, dass der das wird. Denn man konnte ja auf Wettportalen Wetten abgeben dazu. Ne? Wer Papst wird. Du kannst ja auf alles wetten. Und oftmals kann man da also ganz gute Prognosen ablesen aus den Wettchancen. Bei der US-Präsidentschaftswahl zum Beispiel, da lagen die früh richtig, die Buchmacher, ne? Die solche Wetten dann ja sozusagen anbieten. Diesmal aber überhaupt nicht. Wer auf den neuen Papst, den US-Amerikaner Robert Prevost, gewettet hat, der hat seinen Einsatz verhundertfacht. So unwahrscheinlich hatten die das angesehen, dass der das wird.
Naja, es gab dieses ungeschriebene Gesetz, ne, von dem ich auch jetzt erst erfahren habe. Also solange die USA eine Weltmacht sind, sollte nicht auch noch die kirchliche Macht bei einem US-Amerikaner liegen. Aber gilt offenbar nicht mehr. Also was immer das jetzt heißen mag, über den Präsidenten oder über den Papst. Ja. Also die Leute vor Ort jedenfalls, die haben gefeiert und gejubelt.
Die haben gefeiert, als wäre das ein WM-Finale oder so. Es war aber nur der neue Papst.
Ich komme aus Kalabrien und bin heute 6 Stunden für ein Vorstellungsgespräch hergefahren. Ich hätte nie gedacht, dass ich den neuen Papst miterleben werde. Es ist absurd. Super, ich bin zwar nicht katholisch, aber es ist sicher gut für die Kirche. Alles, der Platz, die Leute, der weiße Rauch und jetzt der neue Papst.
So war das in der ARD im Brennpunkt zu sehen und zu hören. Also es ging dann doch relativ schnell. Das Konklave, also das Wahlgremium aus 133 Kardinälen, war schon am zweiten Tag fertig. Mhm. Und jetzt ist also dieser Robert Prevost der neue Papst, Leo der 14.
Einmal Vicky Schrag, bitte. Was wissen wir über den? Was hast du dir zusammengeschrieben?
Ja, das Nötigste. Also geboren in Chicago, aber er hat die meiste Zeit seines Lebens in Peru gearbeitet, war zuletzt Präfekt der Bischofsbehörde. Also das ist gewissermaßen so die Personalabteilung der katholischen Kirche. Davor Bischof von Chiclayo in Peru, gehört dem Augustinerorden an. wird so als Mann der Mitte bezeichnet, Versöhner. Und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, der schätzt sowohl die Namenswahl, also Leo, als auch die Personalie Prévost so ein, dass der neue Papst da ansetzen wird, wo der alte aufgehört hat.
Das Kontinuum zu Papst Franziskus, das ist in dieser Person von Papst Leo dem 14. sehr, sehr deutlich. Es ist ein bescheidener, ein freundlicher, ein den Menschen zugewandter Papst. Das haben wir jetzt schon erfahren, der über viele Erfahrung verfügt.
Dann haben wir das also geschafft. Die katholische Kirche hat ein neues Oberhaupt, gewählt in rund 24 Stunden hinter verschlossenen Türen aus der Mitte von 133 Kardinälen. Und weißt du, was mich daran wirklich nervt?
Das Religiöse an sich.
Das ist erstmal was anderes, aber was mich jetzt vordergründig genervt hat, das ist, dass wir dieses Event, die Papstwahl, diese Riten und Sitten und damit auch die Institution katholische Kirche, das ist mir jetzt so aufgefallen, dass wir die mit ganz eigenen Maßstäben messen. Weil du musst dir das jetzt nochmal genau vor Augen führen. Das sind 133 Männer, die einen Mann aus ihrer Mitte wählen. Alle ganz oben in der Hierarchie der Kirche, ja, also Top-CEO, Boss-Level, so. Bosse unter sich, die da einen auskungeln, der dann aber für alle Katholiken in der ganzen Welt, auch für Frauen, auch für queere Menschen, nicht, die oberste Autorität sein soll in Fragen der Lebensführung, in Sachen Moral, in Sachen Weltanschauung.
Naja, es ist die katholische Kirche. Das sind die Sitten und Gesetze und genau so wollen das aber auch die tausenden Menschen auf dem Petersplatz ganz offensichtlich, die das Spektakel ja vor Ort verfolgt haben. Und das ist ja auch nicht nur irgendein Event da, sondern es ist halt wirklich ein zentrales Symbol. Also ein wichtiger Akt für ganz viele Katholiken und Katholikinnen auf der Welt. Und dann ruft der Papst vom Balkon aus, Friede für alle Menschen, und die Leute jubeln. Also es ist, man muss das wirklich, glaube ich, auch so sehen, es ist gelebte und erlebte dann Hoffnung dort. Und hier in Deutschland hat ja der letzte Papst einfach auch viel Hoffnung aufkommen lassen, dass sich die katholische Kirche auch verändert, dass sie wieder näher zu den Menschen kommt, dass sie inklusiver wird. Und jetzt knüpfen sich da halt auch große Erwartungen an den Nachfolger. Also ich kann das ehrlich gesagt nachvollziehen, auch dass man da unterschiedliche Maßstäbe ansetzt.
Ich finde, diese Huldigung, die der letzte Papst hier bekommen hat, also dieser wirklich unkritische Umgang mit dem Amt und jetzt auch noch dieses Event da im Vatikanstadt, was ja alle so drollig finden, das ist einfach heuchlerisch, wenn du mich fragst. Wirklich. Also wir reden über das höchste Amt in der katholischen Kirche. Das ist unstrittig, oder? Und das wird von 133 alten Männern hinter verschlossenen Türen ausgekungelt, so ungeachtet aller Lebensrealitäten draußen in der Welt. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt irgendwie gut finden sollte. Also wenn ein CDU-Parteitag so aussehen würde, dann würde aber alles Kopf stehen. Dann gäbe es Häme und Verachtung, da hätte man überhaupt nichts für übrig. Ja. Aber die Kirche, die kann das einfach noch so machen wie vor 1000 oder 10.000 Jahren.
Ich weiß ja, was du meinst, aber du kannst jetzt wirklich nicht eine politische Partei mit der katholischen Kirche vergleichen. Also die hat vielleicht Einfluss auf das Leben von vielen Menschen, wenn die das zulassen. Aber du kannst zumindest hierzulande jederzeit aus der Kirche austreten, musst sich gar nicht weiter damit befassen, mit dem, was der Papst oder die Kardinäle sagen. Also das ist ein Bundeskanzler und eine demokratische Partei, wirklich was komplett anderes. Also was die Regierung am Ende sagt und entscheidet, das gilt. Was der Papst sagt, das kannst du dir zu Herzen nehmen, wenn du magst. Und es kann Menschen helfen. Hier, hör mal, was der deutsche Kardinal Marx dazu gesagt hat.
Wir haben gesehen bei der Beerdigung von Papst Franziskus, dass auch Menschen, die vielleicht mit der Kirche gar nichts zu tun haben, sagen, naja, aber es fehlt vielleicht doch was, wenn diese Stimme nicht da ist. Es wäre vielleicht doch gut, wenn es noch eine Institution gibt oder eine Stimme, eine Person, die Dinge einbringt, die nicht von politischen Interessen geleitet sind, sondern über die Nationen hinweg nochmal die Menschen als Familie zusammenführen. Ich glaube, da hat die Kirche weiterhin eine große Aufgabe für die Zukunft.
Ja, wenn sie die mal wahrnehmen würde und wenn sie die mal ernst nehmen würde. Aber wenn jetzt ein Franziskus gesagt hat, Abtreibung geht gar nicht, was soll das für ein Signal sein? Also hierzulande ist das wahrscheinlich den meisten egal, was der da redet. Aber da, wo die katholische Kirche richtig Einfluss hat, ne, immer noch oder auch immer mehr, in Mittelamerika, Südamerika, in Afrika, das hat ein enormes Gewicht da, was der Papst sagt, was die katholische Kirche sagt und dann halt ja als Papst, als Oberhaupt. Ne? Und dann wird Frauen die Abtreibung da unmöglich gemacht. Und es gab in den USA auch dieses, es gab dieses Urteil in den USA, dieses Abtreibungsurteil.
Ach so, was gekippt wurde vom Supreme Court, meinst du, bundesweit? Roe v. Wade vor 3 Jahren ungefähr. 22,
so, ja. Da war hier aber doch total Alarm in den Medien, als das da abging. So. Dann wird berichtet, wie Frauen jetzt hunderte Kilometer fahren müssen, sich verschulden müssen, nur damit sie eine Schwangerschaft, die sie nie wollten, beenden können. Ne? Da wird dann darüber diskutiert. Aber wenn der Papst sagt, Abtreibung ist wie Auftragsmord und das hat er im Zusammenhang mit dem Urteil so gesagt, das musst du dir mal reinziehen, dann ist das irgendwie normal und dann berichten wir wenig später über die nächste Papstwahl, also über den neuen Papst, als wäre das irgendwie der Geburtstag von King Charles oder von Mickey Mouse oder so, so irgendwas Putziges?
Also, angesichts der Weltlage verstehe ich das ja, wenn man das befremdlich findet, wenn wir da so auf diese Papstwahl gucken in der vergangenen Woche, als wäre das irgendwie ein Naturschauspiel oder Wetterleuchten oder irgendwie sowas. Aber
ja, genau.
es ist für 1,4 Milliarden Katholiken in der Welt eben wirklich nicht unerheblich, wenn es einen neuen Papst gibt. Und es ist für religiös geprägte Menschen wichtig, dass dieses alte Ritual auch genauso abläuft. Meinetwegen mit 133 Männern, aber in Würde, respektvoll und eben nicht irgendwie modern, beliebig, zeitgeistig, sondern dass die Kirche Beständigkeit vermittelt.
Ja, Beständigkeit vermittelt. Was heißt das? Dass die Kirche nicht jeden modernen Käse mitmacht, wie jetzt so Sachen wie Gleichberechtigung oder sowas? Ironie aus.
Aber auch das ist eine Riesendebatte in der katholischen Kirche. Und ich meine, die wird von Katholiken und Katholikinnen selber auch geführt. Hier in Deutschland ist das sowieso längst Konsens, dass natürlich auch Frauen ins Priesteramt sollten. Aber Kirche ist halt auch riesig. Das ist eine Weltkirche. Also gibt es progressive Kräfte, die sofort alles umbauen wollen. Aber, und das ist eben auch so, da gibt es auch unter Katholikinnen weltweit selbst sehr konservative Kräfte, die sagen, wir müssen ganz nah an der Lehre bleiben, an den Dogmen bleiben, sonst ist das keine Kirche mehr und wir wollen jedes Leben schützen.
Ja, das mag ja alles sein. Aber wer verhindert am Ende diese Reform? Der Papst. Weil ganz oben wird entschieden, dass einfach alles bleibt, wie es ist. Und das, wo immer wieder mit Missbrauchsskandalen zum Beispiel die Kirche irgendwie im Rampenlicht steht. So, da sind tausende Fälle nachgewiesen, da gibt es Studien drüber. Und immer wieder schützt die Kirche die Täter. Dann der Ausschluss von Frauen, von queeren Menschen, das Ding mit den Abtreibungen. Also die katholische Kirche mischt sich, wie du sagst, eine Weltkirche, ja, weltweit in die Leben der Menschen ein, in die Leben ihrer Anhänger und Anhängerinnen und sagt ihnen, du sollst nicht schwul sein, du sollst nicht abtreiben,
aber du musst
dem Täter verzeihen, der dich in unserer Obhut missbraucht hat.
Also es geht alles ultra langsam, aber diese Segnung für homosexuelle Paare zum Beispiel, die hat Papst Franziskus gewissermaßen angeordnet, durchgewunken, möglich gemacht.
Super, und dann waren die großen Schlagzeilen, hey, so ein Schritt in die richtige Richtung, Segnung für homosexuelle Paare jetzt möglich, was für mich die Meldung dabei ist gar nicht das, sondern Homo-Ehe immer noch streng verboten in der katholischen Kirche, weil das ist nämlich die andere Seite der Medaille, ob die da so ein bisschen gesegnet werden können oder nicht. Sie werden nicht gleichgestellt mit heterosexuellen
Paaren. Du kannst nicht die gleichen Maßstäbe anwenden, das glaube ich wirklich, weil bei dir klingt das dann am Ende auch immer alles so, als hätte die Kirche den Missbrauch erfunden oder als wäre die Frauenfeindlichkeit eins der 10 Gebote in der Religion. Vor allen Dingen klingt da diese Utopie durch, wenn man nur den richtigen Papst wählen würde und die richtigen Reformen machen oder gleich Religion und Kirche einfach abschaffen würde, dann wäre die Welt endlich ein friedlicher Ort. Also du reibst dich an dieser Figur. Aber es sind am Ende auch in der Kirche Menschen, die die Kirche zu dem machen, was sie ist. Und in der Kirche findet sich genau wie in allen anderen Zusammenhängen im Leben all das wieder, was auch in der Gesellschaft passiert. Die gleichen Fehler, die gleichen Ungerechtigkeiten, aber auch die gleichen Ideale und Leute, die sich dafür einsetzen. Denkt man nur an die ganzen karitativen Einrichtungen, die es von der katholischen Kirche eben gibt, die weltweit operieren, Hungernde, Obdachlose versorgen, Flüchtende versorgen. Es wäre eine Riesenkatastrophe für etliche Menschen, wenn es das nicht gäbe. Oder Thema Missbrauch, da hat der letzte Papst Franziskus sehr deutliche Worte gefunden. Und was kann er mehr tun? Im Dienste der Kirche hat er gesagt, warte mal, wo ist das? Gibt es keinen Platz für die Täter sexuellen Missbrauchs. Mhm. Punkt. Egal welchen Status die Täter haben. Kein Schaden mehr gegenüber den Minderjährigen.
Also das hat er gesagt. Aber verhalten hat er sich eben nicht so. Bei 2 Kardinälen, die später dann ja verurteilt worden sind, hat er ewig gezögert, bevor er die entlassen hat. Und das ist doch genau das, was so scheinheilig ist. So klar, im Zweifel für den Angeklagten, aber es reicht bei der katholischen Kirche offenbar sehr wenig Zweifel für ziemlich viele Angeklagte, wenn du mich fragst.
Aber es stimmt doch am Ende. Im Zweifel für den Angeklagten, das stimmt doch. Und er hat die Leute am Ende entlassen und er hat sich bei den Opfern entschuldigt. Und was die Reformen angeht und die Möglichkeiten, die ein Papst hat oder nicht hat, vielleicht dazu auch eine Anekdote, die ich gefunden habe, hier in der Vorbereitung. Hm. Franziskus hatte ja angedeutet in einem Lehrschreiben, dass Wiederverheiratete in bestimmten Fällen vielleicht auch doch die Kommunion erhalten könnten.
Mhm. Wow. Revolution.
Genau. So, pass auf, selbst so eine vage Andeutung gab einen Sturm der Entrüstung unter den konservativen Katholiken. Manche haben ihm Gotteslästerung vorgeworfen, dem Papst Gotteslästerung vorgeworfen.
Ja, das ist schon ein bisschen witzig. Was willst du aber damit sagen? Boys will be boys? Man soll mal die Kirche im Dorf lassen?
Du kannst so viel Papst sein, wie du willst. Du kannst nicht einfach hingehen und den Laden von heute auf morgen komplett umbauen. Und ich will hier nicht den Papst-Fan machen, wirklich, wirklich gar nicht. Ich bin nicht katholisch, bin kein Kirchgänger, aber er hat wichtige Akzente gesetzt. Zum Beispiel die erste Reise zu den Flüchtlingen nach Lampedusa. Es war die erste Reise, die Papst Franziskus unternommen hat. Mal gucken, was Leo macht. Oder er hat den Häftlingen die Füße gewaschen. Das sind Symbole, das sind große Zeichen. Er hat nach Deutschland auch für diese Reformbewegung hier, diese Synodenbewegung, das Signal gesendet. Also bei aller Kritik, die er auch im Prozess hatte, macht mal mit eurem synodalen Weg, mit euren Reformen, bleibt halt bei der christlichen Lehre, aber macht. Also ein Papst kann Hoffnung machen, kann Veränderungen anleiten, kann Frieden stiften, kann große symbolische Gesten zeigen mit enorm viel Bedeutung für Gläubige und für gläubige Menschen, aber er kann nicht komplett alles umbauen. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, was Leo der 14. da für Akzente setzen will. Aber wenn dir der Laden zurückständig ist, du kannst austreten.
Ja, ich bin sowieso nicht in der Kirche, aber ich bleib dabei, es geht einfach nicht zusammen. Also an welchen Leistungen und Aussagen wir zum Beispiel Politikerinnen und Politiker messen, überhaupt Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und auf der anderen Seite jetzt mit so einer putzigen Verzückung dieses Tamtam um die Papstwahl betrachten. Also ich finde, wir haben da auch medial einen recht verklärten Blick auf diese Kirche.
Also ich gebe dir recht, was das Tamtam angeht. Aber so einen verklärten Blick auf die Kirche, also ich finde, das kann man nicht sagen. Also von den Missbrauchsskandalen weiß jeder, die haben Austrittswellen ausgelöst. Rekordjahr war 2022 mit über 500.000 Austritten aus der katholischen Kirche. Nochmal 100.000 mehr als im Jahr davor. Und das waren schon doppelt so viel wie üblich. Mhm. Also ich glaube, was das angeht, ist der Blick auf die katholische Kirche, also zumindest hierzulande, noch ziemlich nüchtern.
Im Gazastreifen will Israel künftig eroberte Gebiete dauerhaft besetzen und Palästinenser umsiedeln. Das hatte Premier Netanyahu gestern offiziell bestätigt. Die palästinensische Bevölkerung reagierte mit Entsetzen auf die neuesten israelischen Pläne.
Grausam, brutal, kompromisslos. Anders kann man den Plan nicht beschreiben, den das israelische Sicherheitskabinett jetzt einstimmig am Anfang dieser Woche vorgestellt hat.
Es geht um die Zukunft des Gazastreifens und um die Zukunft der 2 Millionen Menschen, die immer noch im Gazastreifen leben. Kurze Erinnerung vielleicht, am 7. Oktober 2023 haben radikale Kämpfer der Hamas Israel überfallen, haben 1200 Menschen getötet und über 200 Menschen verschleppt. Israel schlug daraufhin zurück und führt einen Krieg im Gazastreifen, der bisher 50.000 Menschen getötet hat und, so fühlt es sich an, kein Ende findet, immer grausamer wird.
Jetzt also dieser, ja man kann es sagen, radikale Plan. Christoph, ich würde mal versuchen zu erklären, was Israel vorhat, beziehungsweise was die israelische Regierung vorhat.
Also vielleicht sagt man dazu, dass wir schon öfter zusammen in Israel gewesen sind und auch einmal in der Westbank und Reportagen da gemacht haben und schon ein großes Interesse an der Region haben, aber jetzt natürlich nicht diesen ganzen Konflikt in seiner krassen Komplexität erklären oder da irgendwie ad hoc Antworten haben auf alles. Wir stellen euch zum Weiterlesen da auf jeden Fall ein paar Links in die Shownotes.
Ja, also es bleibt mega kompliziert, aber die aktuellen Entwicklungen kann man, glaube ich, ganz gut verstehen.
Dann versuchen wir.
Also, die israelische Regierung will die Kämpfe in Gaza wieder ausweiten. Das wurde beschlossen am Anfang der Woche. Seitdem hat man bei mehreren Angriffen auch wieder mit Toten schon gesehen, sie setzen das auch um. Man fragt sich zwar, und das soll jetzt wirklich nicht zynisch klingen, was will man überhaupt noch kaputt schießen? Also so groß ist das Gebiet ja nicht. Aber jetzt soll es um etwas gehen, was noch viel weitreichender ist als bisher. Israel will nämlich die gesamte palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen auf einem kleinen Gebiet im Süden zusammenpferchen und den Rest des Gebiets besetzen. Und das dauerhaft. Was ein völlig irrer Plan ist.
Naja, wobei man dazu sagen muss, dass der Gazastreifen auch früher schon jahrelang, jahrzehntelang von Israel kontrolliert wurde. Also gab es Anfang der 2000er sogar jüdische Siedlungen im Gazastreifen, die dann geräumt wurden.
Ja, klar. Was willst du damit sagen?
Also, naja, das ist historisch gesehen jetzt nicht völlig Neues, dass Israel Gaza besetzt.
Ja, aber mit dem gezielten und ja auch offen ausformulierten Plan, die Bevölkerung aus den meisten Gebieten zu vertreiben und das Land quasi auf unabsehbare Zeit und mit vollem Vorsatz zu besetzen, also das hat es so zumindest offiziell noch nicht gegeben, wenn ich das alles richtig nachgelesen habe. Und was auch neu ist, zumindest neu seit Ausbruch des Kriegs nach dem Überfall der Hamas, dass Israel jetzt auch von Besetzung spricht, also dieses Wort in den Mund nimmt. Mit Hannah Resch haben wir geredet, sie ist ARD-Nahost-Korrespondentin und sie hat uns erklärt, warum dieses kleine Wort eine große Zäsur bedeutet.
Jetzt sprechen sie ganz selbstbewusst, muss man sagen, davon, auch mit dem Begriff Besetzung sprechen Sie, sagen Sie, das ist das jetzt, das wird das jetzt und man müsse sich auch mit diesem Begriff anfreunden. Und das bedeutet, dass die eben selbstbewusst sagen, auch wenn das völkerrechtswidrig ist, machen wir das jetzt.
Da kann man jetzt sagen, die israelische Regierung, die versucht das noch nicht mal mehr, das irgendwie völkerrechtskonform zu verkaufen, oder? Sondern die nehmen das einfach in Kauf, dass das gegen Völkerrecht verstößt und machen das trotzdem.
Ja, also so verstehe ich die Einschätzung von Hannah Resch und auch von anderen Beobachtern in der Region. Ich meine, Israel macht da ja auch kein Geheimnis draus. Ne? Die sagen das ja öffentlich. Der Finanzminister zum Beispiel, Bezalel Smotrich, der hat auf einer Konferenz auch in dieser Woche gesagt, dass der Gazastreifen komplett zerstört werden würde, weil er, also der Gazastreifen, nach seiner Ansicht sowohl ober- als auch unterirdisch aus Terrorinfrastruktur bestehen würde. Deswegen würden sie das ganze Ding platt machen. Das ist jetzt ein Minister, der was gesagt hat, aber es ist zumindest auch ein Minister, der das gesagt hat und nicht irgendwer.
Im Süden wird das ja gerade schon gemacht. Also so habe ich das zumindest in verschiedenen Artikeln gelesen, dass es da ein Gebiet gibt in der Nähe zu Ägypten, was derzeit von Baggern, Planierraupen unter Kontrolle des israelischen Militärs quasi eingeebnet wird.
Also dass Israel die Bevölkerung des Gazastreifens umsiedeln will, wie das in der Übersetzung hieß, dann hat Netanyahu ja auch selbst gesagt in einem Video bei X. Also wirklich alles sieht danach aus, dass die das wirklich ernst meinen und dass die das wirklich machen.
Lass uns noch mal kurz bei diesem Plan bleiben. Also wie will Israel das umsetzen?
Na, die wollen jetzt offenbar ihre Taktik dahingehend ändern, dass sie mit mehr und mehr Militär in den Gazastreifen reingehen. Dafür wurden schon tausende Reservisten und zehntausende Reservisten sogar eingezogen. Und die Soldaten dann auch bleiben, so beschreibt es ARD-Korrespondentin Hannah Resch.
Was halt bisher passiert ist, ist, sie sind reingegangen in den Gazastreifen, haben gewisse Regionen zum Beispiel erobert oder haben da operiert, sind dann wieder rausgegangen und sind dann wieder reingegangen. Und jetzt werden die Regionen, die eben eingenommen werden von der israelischen Armee, auch gehalten. Und die Soldaten gehen nicht mehr raus, nicht mehr nach Israel, sondern bleiben vor Ort und operieren von dort aus dann in weiteren Gebieten vom Gazastreifen.
Und diese Pufferzonen, die Israel ja jetzt schon geschaffen hat, die sollen dann immer mehr ausgeweitet werden. Und die gesamte Bevölkerung aus dem Norden soll dann eben in den Süden gebracht werden, in die Nähe von Rafah, also in die Nähe von der Grenze zu Ägypten.
So, und da sollen dann 2 Millionen Menschen dicht gedrängt leben.
So ist die Idee.
Wovon? Also wie sollen die überhaupt versorgt werden oder will Israel die aushungern? Also die Hilfslieferungen werden ja aktuell immer noch blockiert und jeden Tag wird die Situation in Gaza schlimmer. Die Leute hungern, heißt das in manchen Berichten.
Naja, also Israel will dann die Lebensmittellieferungen, die sie jetzt ja seit einer Weile blockieren, wieder erlauben und die Verteilung selbst kontrollieren, bewacht von privaten US-Sicherheitsdiensten, die dann sozusagen von der israelischen Armee beauftragt werden, das zu machen und so. Und dann soll es Stellen geben, an denen Lebensmittel ausgegeben werden und wo die Bevölkerung sich versorgen kann. Allerdings nur sehr wenige Stellen. Hannah Resch nochmal darüber, was durchgesickert ist, wie das konkret aussehen könnte.
Die Idee ist, dass im Süden des Gazastreifens, in Rafah an der Grenze zu Ägypten, 3 Sammelstellen eingerichtet werden sollen. Und an diesen Stellen soll dann das Essen für die Bevölkerung ausgeteilt werden. Das muss man dazu sagen, das sind 3 Stellen für immer noch über 2 Millionen Menschen. Die Personen, die das abholen dürften an diesen Sammelstellen, wären pro Familie 1 Person. Die würde quasi festgelegt werden. Und pro Familie soll es quasi das absolute Minimum an Essen, an Nahrung, an Kalorien sein, die eine Familie zum Überleben in einer Woche braucht.
Also das ist der komplette Vollwahnsinn. Das ist so grausam, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja. Also Israel ist seit dem 7. Oktober-Überfall offenbar so traumatisiert und so überzeugt davon, dass man sich auf nichts und niemanden mehr verlassen kann, dass sie das jetzt anscheinend alles militärisch und mit Gewalt lösen wollen. Alles. Also sie wollen die Hamas auslöschen um jeden Preis, egal ob die überhaupt noch schlagkräftig ist derzeit. Das ist meine Erklärung.
Die Hamas hat ihr angeboten, alle verbliebenen Geiseln freizulassen. Also im Tausch sozusagen gegen eine 5-jährige Waffenruhe. Aber Israel hat das abgelehnt. Also den Tod von den verbliebenen Geiseln, den nimmt man offenbar für diesen großen Plan der Besetzung in Kauf.
Ja, also in der rechtsnationalistischen Regierung in Israel auf jeden Fall. In der Bevölkerung sieht das ja offenbar ganz anders aus oder teilweise zumindest. Da gibt es repräsentative Umfragen aus Israel, aus denen hervorgeht, dass zwar ein Großteil der Israelis den Militäreinsatz nicht grundsätzlich falsch findet, ne, dass der aber hauptsächlich der Befreiung der Geiseln dienen sollte. Und wenn die frei sind, dann soll dieser Krieg auch in irgendeiner Form beendet werden. Und es gibt jede Woche Demonstrationen gegen Netanyahu und sein Kabinett und deren Handeln. Das kriegt man, glaube ich, hier nicht immer so mit. Und dieser Vorwurf, dass Benjamin Netanyahu das alles eh nur macht, um seine eigene Haut zu retten, weil er den Kriegszustand braucht, damit diese Gerichtsverfahren gegen ihn, weißt du, wegen Bestechung, Betrug, Untreue, dass die nicht weitergeführt werden, der steht ja auch immer noch im Raum.
Also, und trotzdem ziehen die das durch. Also man hat bei den Nationalreligiösen in der Regierung den Eindruck, die haben doch nur darauf gewartet. Die waren eh schon immer der Meinung, dass Israel da seine Siedlung in Gazastreifen nie hätte aufgeben sollen.
Ja.
Jetzt gibt es die Gelegenheit.
Naja, also diese Analysen habe ich auch gelesen. Man muss natürlich eins immer wieder dazu sagen, ne? Wenn die Hamas nicht brutal und mordend Israel überfallen hätte, dann wäre dieser Krieg, den wir jetzt erleben, so nicht begonnen worden. Und die Hamas ist eine islamistische Organisation, die unter anderem in Deutschland als Terrororganisation eingestuft wird und die Schulen, Krankenhäuser, Wohnviertel als Schutzschilde missbraucht, ihre innenpolitischen Gegner mit aller Härte bekämpft und immer noch über 20 israelische Geiseln irgendwo gefangen hält. Also,
aber was soll aus den Palästinensern werden in Gaza? Also aus der Zivilbevölkerung jetzt? 2 Millionen Menschen, sollen die da einfach da im Süden in Lagern leben für immer? Oder wie ist das gedacht?
Israel geht davon aus, dass die Leute dann das Gebiet verlassen werden. Und das ist offenbar auch das Ziel. Also alles derart kaputt zu machen, dass die Palästinenser gar keine andere Chance haben, als zu fliehen nach Ägypten, nach Jordanien oder wo auch immer man sie dann irgendwie aufnimmt. Und Israel sagt dazu, also sagen die wirklich in Erklärungen, Interviews, ja, wenn die Leute freiwillig ausreisen wollen, dann ermutigen und fördern wir das.
Freiwillig. Wie freiwillig kann das sein? Also wenn es keine Häuser, keine Schulen, keine medizinische Versorgung mehr gibt und nur noch gerade so viel zu essen, dass man soeben nicht verhungert. Also wie zynisch klingt denn da freiwillige Ausreise bitte? Ich weiß nicht, ich fand immer, man sollte sehr, sehr, sehr sorgfältig mit dem Begriff Genozid umgehen, aber mittlerweile denke ich, dass das vielleicht doch den Charakter eines Genozids entwickelt, was mit den Palästinensern da geschieht. Also ihnen wird da komplett die Lebensgrundlage entzogen. Ihre Heimat wird planiert, sie werden zur Flucht gezwungen, viele sterben, es breiten sich Seuchen und Hunger aus.
Ich finde, wir müssen über diese Kategorie Genozid ehrlich gesagt nicht diskutieren, weil das ist am Ende ein strafrechtlicher Begriff. Ob das jetzt auf das zutrifft, was Israel da macht oder nicht zutrifft, also es gibt ja kaum noch zwei Meinungen darüber, dass das menschenverachtend und völlig unverhältnismäßig ist, was Israel da macht.
Ja, also der Einzige, der das noch aufhalten kann, ist ja dann wohl Trump oder was?
Wieso Trump?
Der ist nächste Woche im Nahen Osten, in Saudi-Arabien, Katar und den Emiraten. Israel hat zu Hamas gesagt, bis zu Trumps Abreise habt ihr noch Zeit aufzugeben und dann machen wir ernst.
Ja, aber die Hamas hat schon gesagt, sie sieht keinen Sinn darin zu verhandeln unter den Bedingungen, macht sie nicht.
Ja, aber ohne die Zustimmung der USA kann Israel den Gazastreifen nicht dauerhaft besetzen. Also es ist ein derart riesiger personeller, militärischer Aufwand und manifestiert die Spannungen in der Region auch derart, wenn Trump sagt, machen wir nicht, auf keinen Fall, dann kann Israel das nicht durchziehen.
Also man kann bezweifeln, dass Trump die Bedeutung und Dramatik überhaupt versteht. Der hat ja schon gesagt, wir machen aus Gaza ein schönes Ressort am Meer.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
We have nicht nur Papst, wir haben auch noch Kanzler. Am Ende dann doch. Da müssen wir auch noch drüber reden.
Ja, so wahr uns Gott helfe. Wir haben einen eher unbeliebten Kanzler in einer eher unbeliebten Regierung. Darf man so sagen, weil es gab jetzt eine Umfrage von Infratest DIMAP, wo sie unter anderem die Ampel und jetzt die Merz-Koalition verglichen haben zum Staat, also was deren Beliebtheitswerte angeht.
Ja, sag mal nochmal.
Und die Ampel war deutlich beliebter. Also 53% der Befragten finden die Merz-Regierung schlecht oder sehr schlecht. 59% finden auch Merz als Kanzler ungeeignet. Das sind historisch schlechte Werte, also für den Staat. Mhm. Am Ende der Amtszeit ist es fast normal, dass die Regierung unbeliebt ist. Aber am Anfang hat man in der Regel eher noch ein bisschen Hoffnung. Jetzt überwiegt anscheinend die Skepsis.
Naja, nach der großen Kritik an dem Kabinett aus teilweise Politikneulingen, Wirtschaftsleuten, wir haben ja in der letzten Woche darüber gesprochen, und bei diesem Holperstart bei der Wahl wahrscheinlich auch nachvollziehbar, dass die Leute irgendwie skeptisch sind. Ne? Also man dachte jedoch, das gibt's gar nicht, oder? Als Merz am Dienstag im ersten Wahlgang einfach durchgefallen
ist. Das gab es ja auch noch nie.
Noch nie?
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
So klang das, als Julia Klöckner, die neue Präsidentin des Deutschen Bundestags, die Schlappe verkündet hat.
Was ich nicht mehr vergessen werde bei dem Ganzen, sind die Bilder von Olaf Scholz, wie er danach... Hast du auch gesehen, wie er danach so kopfschüttelnd, aber natürlich leise kopfschütteln, ne? Wie das so seine hanseatische Art ist, durch den Plenarsaal ging, so links und rechts Blickkontakt mit Leuten aufnehmend und wirklich nicht hämisch war oder triumphierend, sondern der war einfach ernsthaft platt und konnte es nicht glauben.
Der hat schon Malediven gebucht und dachte, verdammt, wenn Merz nicht gewählt wird, dann muss ich doch weitermachen. Nein, also was der gebucht hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Naja, also Merz ist es dann ja doch noch geworden im zweiten Wahlgang und danach ging die Diskussion dann los. Mhm. Wer waren die Abweichler? Warum haben die das gemacht? Wieso wussten Merz und seine Koalitionäre von der SPD, allen voran Chef Lars Klingbeil, nichts davon?
Also die wahrscheinlichste oder für mich wahrscheinlichste Antwort, die ich darauf gelesen habe, ist, das war keine abgesprochene Aktion unter Abweichlern. Also das waren einfach mehrere Abgeordnete, die sich ihrem Gewissen mehr verpflichtet gefühlt haben. Also die jeder für sich vielleicht Merz einen Denkzettel verpassen wollten und nicht damit gerechnet hatten, dass er durchfallen könnte.
Ein bisschen naiv auch, oder? Also wenn dem so war, dass Abgeordnete da ihre Stimme nutzen, um dem Kanzler mal einen Denkzettel zu verpassen und davon ausgehen, dass ihr Handeln dann aber keine echten Konsequenzen hat. Naja, also ich finde, man kann daran aber sehen, wie dünn die Mehrheit ist für Merz und Klingbeil. Ne? Also das ist schon extrem unglücklich, dass das so losgeht jetzt, weil man bei jedem neuen Gesetzesvorhaben, bei jeder künftigen Entscheidung, die vielleicht im Vorfeld ein bisschen kontroverser diskutiert wird, werden alle fragen, na, reicht die Mehrheit? Wie viel Abweichler wird es geben?
Ja. Also man kann Merz vielleicht vorwerfen, finde ich, dass er es nicht geschafft hat, eine Regierung auf die Beine zu stellen, die unangezweifelt getragen wird von schon erstmal seiner Partei, von den Landesverbänden und so weiter. Also er hat ja bei der Wahl des Kabinetts schon echt einigen vor den Kopf gestoßen. Also vielleicht hat sich das jetzt auch gerecht.
Ja, also man kann aber auch davon ausgehen, glaube ich, dass die jetzt auch einfach anfangen zu arbeiten, ne? Und Merz jetzt nicht wöchentlich zur Disposition steht, was weiß ich, wie so ein Trainer von Schalke 04 oder so, wo ich jede Woche nicht weiß, na, ist er nächste Saison denn noch da? Also Merz ist dann sofort nach Paris geflogen und nach Polen später noch, hat Macron getroffen, Donald Tusk getroffen, also seine Antrittsbesuche gemacht.
Hat aber, ich fand, nicht so eine gute Figur gemacht.
Findest du?
Also
er hat sich, glaube ich, mit beiden ganz gut verstanden, oder? Und alle waren doch so, yeah, positiv in die Zukunft gucken, gemeinsam gestalten.
Ich meine gar nicht so inhaltlich, sondern vielleicht, also wirklich so, also oberflächlich von der Figur her, ist mir einfach aufgefallen. Als der Macron begrüßt hat, beziehungsweise Macron mehr ihn, so, da wirkte Merz irgendwie so ungeschmeidig, so steif. Weißt du, Macron fasst ihn so weltmännisch am Arm, begrüßt ihn, breites Grinsen, wie so einen alten Freund und jetzt geht's los, weißt du, und Merz steht da. Ja, weiß ich auch nicht, wie der Sauerländer, der vielleicht einfach ist und weiß nicht so recht, wohin mit sich. Also ich dachte, ach Mann, die steifen Deutschen sind wieder da. Also,
war das bei Scholz denn besser?
Naja,
ich glaube, bei dem ist das nur nicht so aufgefallen, weil der ist ja ungefähr nur halb so groß wie Merz. Der ist ja 2 Meter. Und bei Merkel, also die war jetzt nun, sag ich mal, bis zu einem gewissen Punkt sehr beliebt, aber jetzt auch nicht für ihre tolle Weltgewandtheit, oder?
Ich weiß nicht, die hatte so einen feinen Humor. So eine Spitzbübigkeit manchmal, sowas traut man Merz irgendwie alles, also ich jedenfalls nicht zu, also keine Ahnung. Ist auch nicht das Wichtigste beim Politiker, aber ich hatte da gedacht, der wirkt einfach nicht so, als würde ihm das leicht fallen, Draht zu anderen Menschen aufzubauen, eine Verbindung zu schaffen. Und das muss man als Kanzler doch eigentlich können.
Ja, aber der ist ja auch noch keine 70, da ist man noch lernfähig. Ne? Also ich meine, im Ernst, dieses Parkett, das mussten auch andere erstmal noch zu begehen lernen. So, schauen wir uns das in 2-3 Monaten nochmal an. Israels Pläne für Gaza, der Papst und die katholische Kirche und der neue Kanzler. Das waren also unsere Themen für heute bei 7 Tage wach. Und sonst noch?
Naja, ein Thema, von dem wir letzte Woche dachten, das würde uns diese Woche beschäftigen, schwelt weiter. Die Einstufung der AfD als rechtsextremistische Partei. Jetzt hat der Bundesverfassungsschutz ja in der Sache eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Also das heißt, sie wiederholen die Aussage der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch erstmal nicht öffentlich, bis ein Gerichtsurteil vorliegt aus dem Eilverfahren, das die AfD dagegen angestrengt hat.
Man kann sagen, das wird uns nächste Woche noch beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall. Dann 80 Jahre Kriegsende. Da gab es ja schon in den vergangenen Wochen allein in Berlin über 100 Veranstaltungen dazu. Bei der Gedenkstunde dazu im Bundestag hat Bundespräsident Steinmeier eine Absage an die Schlussstrichpolitik verteilt. Gedenken muss weitergehen. Von der AfD dafür kein Applaus. Und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit Blick auf Russland und die Ukraine hat gesagt, Putin mit seinen Militärparaden zur Siegesfeier missbraucht die Geschichte.
Und neue kriegerische Auseinandersetzungen gab es ja auch zwischen Pakistan und Indien um das seit Jahrzehnten umkämpfte Gebiet um Kaschmir. Indien hat da pakistanische Ziele beschossen als Reaktion auf einen Terroranschlag im April, den sie Pakistan zuschreiben. Daraufhin hat Pakistan wiederum mit Artillerie geantwortet. Also das blieb nicht bei einem Vergeltungsschlag. Das könnte durchaus auch noch eine Weile weitergehen. Zwei Atommächte, die sich da wiederholt um Kaschmir bekriegen. Das war 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder für diese Woche. Wenn ihr bis hierher gehört habt, gehen wir mal davon aus, dass ihr den Podcast ganz gelungen findet. Und wenn dem so ist, dann gebt doch sehr gerne eine Bewertung ab und abonniert uns. Das hilft uns ungemein.
Die Redaktion für diese und überhaupt alle Folgen von 7 Tage wach hatte Lena Petersen vom rbb24 Inforadio. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Meinung zu nicht nur politischen Themen, dann empfehlen wir euch heute den Podcast Kim und Klaus von Moderatorin Kim Fischer und Klaus Wowereit. Der war früher mal regierender Bürgermeister von Berlin. Die Älteren werden sich erinnern.
So, das letzte Wort bei 7 Tage wach haben aber niemals wir. Das hat immer ein Tier.
Heute die Möwe. Herrlich, ne?
Da komme ich sofort in Urlaubsstimmung. Warum die Möwe?
Wegen Papst. Hast du nicht gesehen, dass da auf dem Schornstein immer eine Möwe sitzt, die da eigentlich gar nicht hingehört?
So, ja. Die hat schon einen Namen bekommen, ne? Habe ich gelesen. Stand im Merkur.
Ja?
Pontifex Möwimus.
Ich habe gelesen, dass das immer eine andere Möwe ist. Also die sehen nur alle irgendwie gleich aus. Aber in dem Zuge wurde ermittelt, es gibt 50.000 Möwen wohl in Rom.
Und das sind jetzt original Vatikan, römisch-vatikanische Möwen?
Ich finde, das hört man auch. Also ich bin extra nach Rom gefahren. Hab die aufgenommen und
dann freue ich mich, dass du wieder da bist. Ja. Bis nächste Woche, sagen Hendrik Schröder
und Christoph Schrag.
Tschüss. Wie hast du das mitbekommen von dem bayerischen Bauern, der seinen Ehering in der Kuh verloren hat?
Sein Ehering?
Stand in der Stuttgarter Zeitung.
In einer Kuh?
Naja, also, er hat seine Kuh gefüttert und Kühe haben doch so eine riesen Zunge, ne?
Ja.
So eine, diese raue Zunge. Mhm. Und damit hat die Kuh dann wohl dem Bauern den Ring, was vom Finger geleckt oder was ist das für ein Vorgang? Was? Und dann verschluckt und weg war der Ring.
Das ist ja ärgerlich.
Ja. Also 4 Monate später meldet sich dann bei dem Bauern ein Metzger und sagt, du, ich habe deinen Ehering gefunden. In der Kuh.
In der Kuh?
Ja, in der Kuh. Sag mal, bist du irgendwie schwer vom Begriff heute oder so?
Wieso finden die öfter mal was in Kühen, so Metzger?
Normalerweise finden die da Schrauben, stand
Schrauben.
In dem Artikel, aber keine Ringe.
In der Kuh, Schrauben?
Ich weiß es nicht, ich wollte nur diese Geschichte mit dem Ring erzählen. Mann,
hat der Bauer sich denn dann gefreut, als er ihn wieder hat, oder war der mittlerweile geschieden vielleicht?
Er war sich zumindest erst nicht sicher, ob das überhaupt seiner war, weil durch die Magensäure diese Gravur gar nicht mehr zu erkennen war. Aber er hat ihn dann mitgenommen.
Gut. Ja. Okay.
Bis gleich.
Bis gleich.